Ich wünsche euch einen wunderschönen dritten Advent. Herzlich willkommen zu unserem Adventsgottesdienst. Mein Name ist Can, ich gehöre zum Predigerteam der Gemeinde. Und warum auch immer, habe ich jetzt in den letzten Jahren immer kurz vor Weihnachten gepredigt. Also ich fühle mich so langsam wie der Weihnachtsprediger der Gemeinde. Aber ich sehe es positiv, weil die Vorweihnachtszeit auch immer eine ganz besondere Zeit ist. Eine Zeit der Vorfreude. Wir wissen, die Vorfreude ist ja bekanntermaßen auch die schönste Freude. Wir kennen das von Urlauben, von Geburtstagen und auch von Weihnachten. Kinder basteln Geschenke, ja, sie schreiben ihre Wunschlisten auf. Amalia, meine Tochter, 12 Jahre alt, hat mir zum ersten Mal eine PowerPoint-Präsentation gesendet. Ja, ganz schön mit Bildern auch, mit dem Inhaltsverzeichnis, nach Kategorien geordnet. Kleidung, Beauty, Technik. Bei Technik stand denn so drin, eine Smartphone-Hülle für 10 Euro. Total süß. Aber auch die meisten von uns Erwachsenen, wir mögen diese Vorweihnachtszeit, oder? Wir schmücken unsere Wohnungen. Ja. Justine hat unseren Weihnachtsbaum total schön geschmückt. Ich habe eine Lichterkette bei uns angehängt. Und wir mögen einfach diese gemütliche Atmosphäre der Vorfreude. Und ich bin mir sicher, dass es auch vielen von euch auch so geht, wie mir. Wir Menschen wollen zumindest in dieser Weihnachtszeit ein Stück weit eine heile Welt schaffen. Weil wir wissen, dass wir in überhaupt keiner heilen Welt leben. Ja, wir leben eigentlich in einer unheilvollen Welt. Ja, wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in sehr unsicheren Zeiten. Aber das ist nichts Neues. Die Welt war schon immer so. Ich habe neulich auf YouTube eine ganz alte Nachrichtensendung gesehen vom 4. November 1973, also kurz nach meiner Geburt. Und abgesehen mal von dieser schlechten Bildqualität und diesem 4:3 Format, hätten es auch die Nachrichten von heute sein können. Also das, was man in den Nachrichten sieht, ist einfach nur total traurig und frustrierend. Und es scheint, als ob die Menschheit einfach nicht aus ihren Fehlern lernt. Ich habe auch ein ganz persönliches aktuelles Beispiel. Vor 2 Wochen lief ich nach meiner Arbeit zu dem Ort, wo ich mein Auto geparkt hatte, und mein Auto war nicht mehr da. Ja, es wurde gestohlen. Und ich stand da in der Kälte und war voll mit der Finsternis dieser Welt konfrontiert. Ja, und ich dachte, ich bin falsch im Film. Und ich bin dann noch zur Polizei, zur nächsten Polizeidienststelle, und dort sagte man mir, es tut uns leid, wir sind unterbesetzt, Sie müssen mindestens mit 3 Stunden Wartezeit rechnen. Und ja, das war einfach ein ganz, ganz merkwürdiger Tag. Ja. Und ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass einem weiteren Kollegen das Auto geklaut wurde und auch einer weiteren Kollegin noch die Nummernschilder. Ja, und das war direkt vor meiner Arbeit und ihr wisst, wo ich arbeite. Ja, die Welt, in der wir leben, ist eine gefallene Welt. Ja. In dieser Welt passieren täglich schlimme Dinge. Ja, es sind Dinge, die Gott überhaupt nicht gefallen. Ja, Gott möchte nicht, dass Menschen sündigen. Und doch tun sie es jeden Tag und bringen damit so viel Leid und Unheil in diese Welt. Menschen nutzen das Geschenk des freien Willens aus, um Böses zu tun, weil es so oft keine sofortige Konsequenz hat und keine sofortige Strafe gibt, denken sie, sie kommen damit durch. Ja, und in ihnen wächst sogar die Lust, noch mehr Böses zu tun, wie schon der weise König Salomo vor 3000 Jahren in seinem Buch Prediger, Kapitel 8, Vers 11 beschrieben hat. Okay, ich habe jetzt mich genug ausgeheult. Ja, danke für eure offenen Ohren. Aber weil unsere Welt so ist, wie sie ist, kam Gott in der Person von Jesus vor 2000 Jahren in diese Welt hinein, um uns Menschen vor dem Untergang zu retten. Einen Menschen nach dem anderen. Und auch zu sehen, wie er in diese Welt gekommen ist, ja, unter welchen Umständen. Und auch seine Mutter Maria zu sehen, das bewegt mich. Der König des Universums erniedrigte sich so sehr. Er verließ seinen himmlischen Thron und kam auf die Erde herab und wurde ganz klein und unbedeutend. Aber er hinterließ uns auch ein Vorbild, dem wir nacheifern sollen. Denn wer sich erniedrigt, der wird erhöht werden. Und das ist der Titel meiner Predigt. Wer sich erniedrigt, der wird erhöht werden. Und das ist ein Versprechen Gottes. Und dieser Satz steht genauso in Matthäus 23 oder Lukas 14, Vers 11. Und wir gehen an diesem Monat durch unsere Adventsgottesdienstserie, durch die ersten beiden Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und heute schauen wir uns das Beispiel der Maria etwas genauer an. Denn auch sie hatte sich erniedrigt und wurde von Gott dann erhöht. Wir haben ja bereits in der vergangenen Woche gehört, wie es für Maria war, vom Engel Gabriel zu erfahren, dass sie vom Heiligen Geist schwanger werden würde. Ja, und ich möchte mir zusammen mit euch heute etwas genauer anschauen, wie Maria reagiert hat, nachdem sie realisiert hatte, dass sie die Mutter des Retters dieser Welt werden würde. Wir steigen mal direkt in die Situation ein, in der Maria, die mittlerweile schwanger war, ihre Cousine Elisabeth besucht hatte, die ebenfalls bereits im sechsten Monat schwanger war. Und wie Maria war auch Elisabeth durch ein Wunder schwanger geworden, denn sie war schon älter und lange unfruchtbar gewesen. Und wir wissen auch, wer ihr Sohn werden sollte. Ja? Elisabeths Sohn sollte Johannes der Täufer werden, ja, der großartigste Prophet, den diese Erde je gesehen hat. Und wir steigen mal in die Geschichte ein und lesen Lukas 1 ab Vers 39 und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut: Du bist die gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Elisabeth empfing hier ihre Cousine Maria und als Maria sie grüßte, hüpfte das Kind vor Freude in Elisabeths Bauch. Johannes der Täufer war nicht einmal geboren, aber er reagierte bereits mit Freude auf die Anwesenheit von Jesus. Er konnte Jesus noch nicht sehen, aber er konnte seine Anwesenheit spüren und hatte bereits ein geistliches Bewusstsein. Frage: Wenn sich schon ein Kind, ein ungeborenes Kind, so über Jesus freuen kann, wie sehr wird denn unsere Freude sein, wenn wir Jesus im Himmel endlich sehen werden? Denkst du nicht, dass du denn auch vor Freude hüpfen wirst, wie Johannes der Täufer? Und ich muss hier natürlich an die letzten Worte im Alten Testament denken. Ja, an die Worte des Propheten Maleachi im Kapitel 3, Vers 20, wo steht, dass wir Freudensprünge machen werden wie junge Kälber, wenn wir Jesus im Himmel sehen werden. Warum werden wir uns so sehr freuen? Weil wir ihn dann endlich in all seiner Herrlichkeit sehen werden. Und weil es bei ihm kein Leid mehr geben wird, kein Diebstahl mehr, ja? Keine Probleme, keine Traurigkeit mehr, keine Schmerzen, ja, kein Stress mehr, kein Tod mehr, keine Krankheit, keine Enttäuschungen mehr. Wir werden bei Gott sein und bei Gott wird unaussprechliche Freude herrschen. Und hier sehen wir, wie er Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt, folgende Worte an Maria richtete. Du bist die gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Gottes Heiliger Geist hatte Elisabeth die Augen geöffnet für die geistliche Realität. Sie konnte realisieren, wer da im Bauch der Maria heranwuchs. Sie hat erkannt, dass es ihr Herr und König Jeschua war. Das war sein hebräischer Name und bedeutet übersetzt, Gott rettet. Oder Gott ist Retter. Oder Gott ist Hilfe. Und Elisabeth fühlte sich überhaupt nicht würdig, solch einen hohen Empfang zu bekommen. Ja. Sie sagte, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Sie erniedrigte sich vor der Mutter ihres Herrn Jesus, der noch nicht einmal geboren war. Stell dir mal vor, die Juden kannten diese vielen Prophezeiungen aus dem Alten Testament. Ja, aus den vielen Jahrhunderten, in denen der Messias immer wieder versprochen wurde und angekündigt wurde. Ja, und endlich hatte das Warten ein Ende. All die Fragen nach der Ankunft des Messias wurden nun beantwortet durch diese junge Frau Maria. Endlich war klar, wer dieser versprochene Retter sein sollte. Es war der Sohn der Maria. Was für eine Offenbarung. Und Elisabeth war sofort demütig und erniedrigte sich vor Maria, die ja auch ihre Cousine war. Stell dir mal vor, du sagst so etwas zu deiner eigenen Cousine. Aber sie glaubte daran und akzeptierte, dass es ausgerechnet ihre Cousine die prophezeite Jungfrau war, von der schon Jesaja 750 Jahre vorher gesprochen hatte. Aber wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist, Und wir reden ja zurzeit viel über den Heiligen Geist, dann achtest du dich selber gering und andere hoch. Dann erkennst du, wie klein und schwach, ja, wie vergänglich und unbedeutend du selber bist und wie groß Gott, wie herrlich Gott ist. Und dann fällt es überhaupt nicht schwer, demütig zu sein und dem die Ehre zu geben, dem Ehre gebührt. So wie es Elisabeth getan hat. Ich glaube, diese Haltung tut uns allen richtig gut. Ja, individuell, aber auch als Gemeinschaft, auch als Gemeinde. Und Gott segnet diese Haltung auch total. Er besucht diejenigen sogar, die sich erniedrigen, wie wir hier sehen. Er besucht sie nicht nur, er erfüllt sie auch mit seinem Heiligen Geist. Er spricht sogar durch solche Menschen. Oft denken wir, dass Gott nur durch die Lauten spricht, durch die Großen und Starken. Ich könnte jetzt hier auch rumschreien, aber würdest du denn denken, dass Gott noch mehr durch mich spricht? Gott spricht nicht durch die Lauten, die starke Meinungen zu allem haben und sich selber erhöhen. Bei Gott ist es genau andersherum. Ich erinnere mich an zwei Situationen in meinem Leben, in denen es mir richtig schlecht ging und Gott sich mir auf eine ganz besondere Weise gezeigt hat. Die erste Situation war so nach 2-3 Jahren hier in dieser Gemeinde. Ich hatte so die ersten größeren Enttäuschungen erlebt, habe mich teilweise verletzt gefühlt, auch allein gefühlt. Und ich glaube, ich habe auch so ein bisschen Bitterkeit in meinem Herzen zugelassen. Und ich bin so eines Morgens spazieren gegangen, so durch die Straßen. Und plötzlich kam mir ein singendes Mädchen entgegen und sagte einfach nur, hallo. Und vielleicht hört es sich komisch an, aber das war genau, was ich gebraucht hatte in dem Moment. Dass mein Herz wieder weich werden konnte. Und ich habe dann zu Gott gebetet und hatte Tränen in den Augen. Und die zweite Situation war so, dass ich dann meinen Vater kurz vor seinem Tod besuchen wollte. Und er war nicht zu Hause. Ich habe ihn angerufen und er sagte, er kommt gleich. Und ich habe dann vor seiner Haustür gewartet. Und da spielte so ein kleiner Junge. Und irgendwie kamen wir ins Gespräch und der Junge erzählte mir von Gott. Der erzählte mir, dass es Gott wirklich gibt und dass Gott echt ist und dass wir ihm vertrauen sollen. Und dieses Gespräch hat mir so gut getan. Ja? Es war ein wunderbares Gespräch. In Matthäus 21,16 fragte Jesus die führenden Schriftgelehrten und Priester, die genervt waren von Kindern, die Jesus zujubelten, habt ihr nie das Wort gelesen? Unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt? Es sind oft die Niedrigen und Unmündigen, es sind die Kinder und sogar Säuglinge wie Johannes der Täufer, die Gott die Ehre geben. Kinder haben oft noch reine Herzen. Ich hoffe nicht, dass du jemand bist, der schnell genervt ist von Kindern. Wenn doch, dann denk mal darüber nach, was Jesus hier zu sagen hat. Es sind nicht die Selbstgerechten. Es sind nicht die Mächtigen dieser Welt. Es sind nicht die, die die Ersten sein wollen und überall mitmischen, sondern bei Gott sind es die Letzten, die die Ersten sein werden, wie Jesus in Matthäus 19, Vers 30 sagt. Bei Gott ist alles andersherum. Er erhebt diejenigen, die sich selber erniedrigen. Und vielleicht geht es so wie mir. Wenn sich jemand gering achtet und demütig ist, dann merke ich das sofort. Ja? Dann ist die Bahn frei, direkt in mein Herz. Wenn sich aber jemand selber erhöht, ja, dann fällt es mir schwer zuzuhören oder auch Gott zu sehen, weil einfach derjenige viel zu sehr im Weg steht. Warum konnte ich mir von einem viel jüngeren Kameruner, der nicht einmal gut Deutsch sprechen konnte, helfen lassen, ein radikal neues Leben zu beginnen und Christ zu werden? Weil er sich selber gering geachtet hat und Gott die Ehre gab und ich dadurch Gott total klar sehen konnte. Im 2. Korinther 12, 9 zitierte Paulus Jesus mit den Worten, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Vielleicht fühlst du dich gerade schwach. Vielleicht denkst du, du schaffst das alles nicht. Das ist alles zu viel. Vielleicht bist du gerade krank. Dann lass dir an Gottes Gnade genügen. Und glaub an seine Versprechen. Seine Kraft wirkt gerade in den Schwachen mächtig, sagt er. Gott wirkt durch die Schwachen und nicht durch die Starken, ja. Die denken, sie bräuchten Gott gar nicht in ihrem Leben. Die denken, ihr Leben wäre doch in Ordnung und ihre Beziehungen sind in Ordnung und ihre Ehen sind in Ordnung. Bei wem ist schon alles in Ordnung? Wer nicht erkennt, wie schwach er wirklich ist, der wird sich auch nicht erniedrigen und den wird Gott auch nicht erhöhen. Denn es heißt nicht umsonst, Gott widersteht den Hochmütigen im Jakobus 4, Vers 6 oder Hochmut kommt vor dem Fall, Sprüche 16, 18. Lass dich nicht von deinem Ego leiten, sondern höre auf den Heiligen Geist, so wie es auch Elisabeth getan hat und später dann auch Maria, wie wir gleich hören werden. Also, zurück zu unserer Geschichte. Der Heilige Geist sprach hier in der Situation durch Elisabeth zu Maria und lobte sie dafür, dass sie all das geglaubt hatte, was der Engel Gabriel ihr offenbart hatte, dass sie eben auf übernatürliche Weise schwanger werden würde und die Mutter des Retters dieser Welt gebären würde. Und Elisabeth lobte Maria auch für ihren Glauben und sagte, glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Manchmal müssen wir einfach nur glauben, auch wenn wir noch nicht sehen können. Und wir alle brauchen Glauben. Ja. Wir brauchen auch jemanden wie Elisabeth, der unseren Blick immer wieder auf Gott richtet. Ja. Elisabeth hatte auch die nötige Reife, um Maria zu helfen. Ja, sie war eine Art Mentorin für die junge Maria, ja, die ja eigentlich noch ein Teenager war. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal ausdrücken, wie froh ich bin, dass ich in diesem Jahr 15 reife Geschwister bereit erklärt haben, ein Mentor, eine Mentorin für einen Teenager hier in der Gemeinde zu sein. Das ist sehr besonders. Vielen Dank. Sowohl Elisabeth als auch Maria können beide für uns große Vorbilder sein. Auch wenn sie beide in völlig unterschiedlichen Lebenssituationen waren. Ja. Die eine war schon lange unfruchtbar gewesen und wurde erst im hohen Alter schwanger. Und die andere war noch ganz jung und unverheiratet. Aber beide vertrauten Gott und glaubten an die Zusagen Gottes und wurden auf wundersame Weise beide schwanger. Gibt es eine Zusage Gottes, die dir schwerfällt zu glauben im Moment? Hast du überhaupt jemanden in deinem Leben, der dir hilft, deinen Blick wieder auf Gott zu richten? Schau auf Maria. Sie war demütig und ließ sich helfen. Sie ging sogar zu Elisabeth. Sie besuchte sie sogar für 3 Monate. Ja. Und sie vertraute darauf, dass Gott hält, was er verspricht. Und Gott hat sie so gesegnet. Und ich habe mich gefragt, wer so die geistlichen Weggefährten und Mentoren in meinem Leben in den letzten 24 Jahren waren. Und mir sind da sofort 5 geistliche Männer eingefallen, die ich an dieser Stelle mal kurz erwähnen möchte. Der erste war dieser junge Kameruner, Albert Motoko Molongwe, der mir geholfen hat, Christ zu werden und leider viel zu früh von uns gegangen ist. Aber wir werden uns wiedersehen. Der zweite ist Norman Rode. Norman hat mir geholfen, hier in dieser Gemeinde Fuß zu fassen. Er hat mich mit offenen Armen empfangen. Er hat mir Disziplin beigebracht. Und er hat mich bei sich in der WG in seinem Zimmer sogar aufgenommen. Wir haben zusammen in einem Zimmer gewohnt. Das war für mich eine radikale Veränderung. Und wir haben einfach vieles in dieser Zeit erlebt und sind bis heute beste Freunde geblieben. Der dritte im Bunde ist Mattes Wosigin. Mattes hat mir geholfen, noch stabiler in meinem Charakter zu werden. Und er hat mich auf meine Ehe mit Justine vorbereitet. Und er hat uns auch getraut. Und er war in vielen Situationen an meiner Seite, auch als mein Vater gestorben war. Und ich bin ihm für sehr vieles sehr dankbar. Der vierte ist Samuel Gelzer. Einige von euch kennen ihn noch. Sam hat immer an mich geglaubt. Und bis heute ist er ein treuer Freund geblieben. Und ich freue mich schon, dass wir als Familie ihn und seine Familie jetzt über Silvester im Schwarzwald besuchen werden. Und der fünfte ist Sascha Teliatnikov, der in kürzester Zeit ein echter Freund und Weggefährte für mich geworden ist und sehr viel Erfahrung in der Gemeindearbeit mitbringt. Und ich liebe unsere Gebetsspaziergänge. Mit diesen 5 Freunden werde ich immer verbunden bleiben. Und ich weiß, was ich ihnen zu verdanken habe. Und es gibt auch weitere Freunde. Ja. Ich wollte auch Arne Hampel erwähnen, der wieder zurückgekommen ist und für den ich auch sehr dankbar bin. Aber zurück zu Maria. Wir konzentrieren uns jetzt mal voll auf Maria. Wie reagierte Maria auf die Worte Elisabeths? Wir sehen gleich, dass Maria Gott gelobt hat. Ihre erste Reaktion war ein Gebet, das auch als ein Loblied beschrieben wird. Und wir alle kennen ja das Lied Magnificat. Ja? Und dieses Lied geht auf den Lobgesang Marias zurück, genauer gesagt auf das dritte Wort in ihrem Gebet. Das Magnificat bezeichnet einen psalmartigen Lobgesang und kommt von Magnificare. Und Magnificare bedeutet erheben, groß machen, hochschätzen, rühmen, loben, lobpreisen. Ja? Und Martin Luther hat die erste lateinische Bibelübersetzung aus dem 4. Jahrhundert, die Vulgata, vor 500 Jahren ins Deutsche übersetzt. Und hier vorne sehen wir auch die ersten Verse von Marias Gebet aus seiner Übersetzung. Und ich habe mir für heute von Helge gewünscht, dass wir im Anschluss an meine Predigt das Lied auch singen werden. Und meine Ermutigung an dich ist, dass du einfach über Maria nachdenkst, während wir das Lied singen werden. Okay, also was genau hat Maria in ihrem Lobgesang gesagt? Lukas 1, Abvers 46. Da sagte Maria: Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Wie reagierte Maria auf die Worte Elisabeths? Sie lobte Gott vor Freude und jubelte, weil sie von Gott auserwählt wurde, die Mutter seines Sohnes zu sein. Sie nannte Gott sogar ihren Retter, der sie gnädig angesehen hatte. Sie sah sich selber als eine unbedeutende Dienerin, die Gnade gefunden hat. Auch Maria brauchte Gnade. Und dessen war sie sich sehr bewusst. Jeder Mensch braucht die Gnade Gottes. Wenn du denkst, dass du keine Gnade und keinen Retter brauchst, dann betrügst du dich selber, weil wir alle gesündigt haben und alle die Gnade brauchen. Maria war genauso wie wir, schwach. Aber ihr wurde eine ganz besondere Ehre zuteil und dessen war sie sich bewusst. Sie hätte ja auch denken können, haha, Gott hat mich auserwählt, weil ich so toll bin, weil ich so super geistlich bin, weil ich so ein reines Herz habe, ja, weil ich so gerecht bin, ja, weil ich so klug bin. Aber sie wusste, dass es pure Gnade war, dass sie auserwählt wurde und war einfach nur froh, dass Gott ihre Niedrigkeit angesehen hatte. Und was sagte sie dann als nächstes? Sie sagte, ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Und sie hat recht behalten. Noch heute reden wir über Maria. Ja, auch wir gehören zu diesen kommenden Generationen. Sie hat auch von uns geredet. Jedes Jahr zu Weihnachten wird überall auf der Welt über Maria geredet, weil sie von Gott auserwählt wurde, seinen Sohn zur Welt zu bringen. Was können wir aus dieser Situation lernen? Wir können lernen, dass Gott die Niedrigen sieht und sie erhebt. Gott sieht es, wenn du dich demütigst vor ihm und ihm vertraust. Er sieht auch deine Leiden, er sieht deine Krankheiten, deine Lebensumstände. Gott sieht alles und er richtet seinen Blick ganz besonders auf diejenigen, die es schwer im Leben haben. Die Witwen, die Armen, die Alten, die Obdachlosen, die Kranken, die ausgegrenzten Menschen. Und das sollten nebenbei gesagt auch wir jetzt tun in dieser Weihnachtszeit. Gerade in dieser Weihnachtszeit. Und auch Maria gehörte zu denen, denn sie war eine Verstoßene, nachdem bekannt geworden war, dass sie schwanger war, ohne verheiratet zu sein. Sie war nur verlobt. Das war in der damaligen jüdischen Gesellschaft ein Skandal. Das war eine Schande. Und sie musste ihre Schwangerschaft ja auch noch ihrer Familie erklären. Ja? Versuch dich mal in ihre Lage hineinzuversetzen. Sie wird sich sicher gefragt haben, wie soll ich das meiner Mutter erklären? Wie soll ich es meinem Onkel erklären? Meinen Schwestern? Wie sollte sie es ihrem Verlobten Josef erklären? Schatz, ich bin schwanger und du weißt, wir hatten noch keinen Geschlechtsverkehr. Was hätte sie ihre Mutter sagen sollen? Mama, ich wollte dir noch etwas sagen, ich bin schwanger, aber nicht von Josef, sondern vom Heiligen Geist. Und sie wird sich sicher auch gefragt haben, warum gerade ich? Ich habe keine Bildung, ich bin nur ein unbedeutendes Mädchen aus einem kleinen Dorf. Ich bin noch viel zu jung. Warum wurde keine Königin auserwählt, seine Mutter zu sein? Werde ich gut genug sein für Jesus? Wie wird mein Leben aussehen? Wie wird mein Leben weitergehen? All diese Fragen werden dir sicher durch den Kopf gegangen sein. Und wenn du verlobt bist, dann machst du dir sehr viele Gedanken um die Hochzeit und um die Zukunft. Ja? Dann hast du Träume, dann träumst du von Kindern, einer Familie. Gott schenkte Maria einen neuen Traum, einen viel großartigeren Traum. Und Maria vertraute ihm in aller Demut. Wir lesen weiter, ab Vers 49. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Wenn du mit jemandem zusammen betest, dann bekommst du auch einen Einblick in die Seele desjenigen, in das Herz desjenigen. Und was kam aus dem Herzen Marias heraus? Dieses Gebet hier, wow, ja, wenn das mal nicht beeindruckend ist, so langsam verstehen wir, warum Gott Maria ausgewählt hat, oder? Wir sehen hier, wie Maria ihren Blick einfach total auf Gott gerichtet hat. Und zwar auf den Gott, den sie aus den Heiligen Schriften kannte. Ja, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den sie von ihren Vorfahren kannte, der seine Zusagen hält. Und sie hatte in ihrem Gebet auch die Attribute Gottes vor Augen. Sie redete von seiner Heiligkeit, sie redete von seiner Allmacht und Stärke, sie redete von seiner Treue gegenüber seinem Volk Israel, von seiner Barmherzigkeit, sie redete von Gottes Gerechtigkeit, dass er diejenigen erhöht, die gering sind und die Hochmütigen erniedrigt. Und wie Elisabeth war auch Maria eine sehr geistliche Frau, auch wenn sie noch viel jünger war. Und ich hoffe, dass ihr jüngeren Frauen jetzt hier gerade gut zuhört, ja, oder ihr Teen-Mädels, ja, weil ihr so viel von Maria lernen könnt. Maria muss die Schriften des Alten Testaments so gut gekannt haben, weil verschiedene Referenzen aus dem Alten Testament in ihrem Lobgesang vorkommen. Ich habe gehört, dass Maria mindestens an 10 Stellen aus dem Alten Testament zitiert hat, dass sie aus dem Gesetz des Mose zitiert hat, aus den Psalmen und auch aus den Propheten. Marias Lobgesang erinnert auf jeden Fall stark an den Lobgesang der Hanna im 1. Samuel 2, 1-10. Hanna war auch wie Elisabeth unfruchtbar gewesen, hatte Gott so sehr um einen Sohn gebeten. Und Gott hatte ihr Gebet erhört und ihr dann einen Sohn geschenkt, den sie Samuel nannte. Samuel heißt, Gott ist erhaben. Und Maria hatte dieses 1000 Jahre alte Loblied Hannas wahrscheinlich vor Augen, als sie selber betete. Maria muss Bibelstellen auswendig gekonnt haben. Sie trug das Wort Gottes in ihrem Herzen. Und das, was man im Herzen trägt, kommt ja aus dem Mund heraus. Noch ein paar weitere Beispiele. Im Vers 46 sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Das hört sich so ähnlich an wie das, was im Psalm 34, Vers 2 steht. Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Im Vers 47 sagte sie, denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Das erinnert zum Beispiel an die Worte Hannas im 1. Samuel 1, 11. Allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Im Vers 48 sagte Maria, ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Diese Worte hören sich an wie die Worte Leas, der Frau Jakobs, die im 1. Mose 30, 13 gesagt hat, ich Glückliche, ja, die Töchter werden mich glücklich preisen. Und im Vers 49 sagte Maria, er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Und das hört sich an wie der dritte Vers aus dem berühmten Wallfahrtslied im Psalm 126. Ja, Großes hat der Herr für uns getan. Ihr seht, ich habe jetzt nur 4 Verse mir angeschaut und jedes Mal eine Referenz aus dem Alten Testament gefunden. Maria trug das Wort Gottes in ihrem Herzen und hatte natürlich auch göttliche Frauen als Vorbilder, wie zum Beispiel Hanna oder Lea. Ich habe übrigens auch noch nie jemanden kennengelernt, der es bereut hat, die Bibelverse auswendig zu lernen und im Herzen zu tragen. Im Gegenteil, das Wort Gottes hilft uns in guten und in schlechten Zeiten. Als mir mein Auto geklaut wurde, musste ich ziemlich schnell an Römer 8, 28, 29 denken. Ja, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient, damit sie mehr wie Jesus werden können. Maria hatte die richtige Herzenshaltung und wurde von Gott erhöht. Sie hat sich nicht selber erhöht. Menschen erhöhen Maria. Menschen erhöhen Maria total. Ja, sie gehen dabei viel zu weit. Die Katholiken, die Orthodoxen, die Lutheraner, die verehren Maria total und beten sie sogar an. Das hätte Maria überhaupt nicht gewollt. Niemand soll angebetet werden, außer Gott allein. Und damit kommen wir zu Jesus. Weil Jesus ist Gott, der für uns Mensch geworden ist. Er hat uns das perfekte Vorbild hinterlassen, dem wir nachfolgen sollen. In Philipper 2, 6-11 finden wir die perfekte Beschreibung von dem, was Jesus für uns getan hat. Da steht, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu einem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Wir haben hier eine wunderbare Beschreibung von dem, wer Jesus überhaupt ist und was er für uns getan hat. Er hat sich für uns erniedrigt. Er hat seine Rechte für uns aufgegeben. Er hat sich für uns kreuzigen lassen. Und der Tag wird kommen, an dem alle Menschen anerkennen werden, dass Jesus der Herr ist. Und damit wir uns nicht erst an dem Tag vor ihm erniedrigen, sondern auch schon hier zu Lebzeiten, hat uns Jesus auch sein Wort gegeben, die Bibel. Und in der Bibel können wir nachlesen, wie unsere Haltung sein soll. Und vielleicht fragst du dich auch selber, wie du so eine gottgefällige Haltung haben kannst. Und ich möchte jetzt zum Schluss anhand eines Gleichnisses von Jesus zeigen, ganz praktisch, wie die Haltung aussieht, die Gott von uns möchte, die ihm gefällt. Wir lesen dazu in Lukas 18, Vers 9 bis 14. Jesus wandte sich nun an einige, die im falschen Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie dieser Zolleinnehmer hier oder dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den Zehnten von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Was war der Hauptunterschied zwischen dem Zolleinnehmer und dem Pharisäer? Der Zolleinnehmer erniedrigte sich und der Pharisäer erhob sich über den Zolleinnehmer und hielt sich selber für gerecht. Und Jesus wandte sich in diesem Gleichnis an diejenigen, die für andere nur Verachtung übrig hatten, wie der Pharisäer. Kennt ihr das Beispiel, wenn ihr mit dem Finger auf jemand anderen zeigt, dann zeigt immer noch ein Finger nach oben zu Gott und 3 Finger zurück. Und ich mag dieses Beispiel. Wir sollen nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Der Zolleinnehmer hatte die richtige Haltung und er machte sich sogar verletzlich. Und ich möchte anhand von 3 Beispielen noch kurz herausstellen, was an dem Zolleinnehmer so besonders war. Als erstes erkannte er seine eigene Schwäche, seine eigene Sünde und er schämte sich dafür. Er blieb in weitem Abstand stehen und er traute sich nicht mal aufzublicken. Was für eine demütige Haltung. Er erkannte seine Schwäche und seine Schuld war ihm bewusst. Als zweites sehen wir, wie er sich gefühlt haben muss. Er schlug sich an die Brust. Das ist auch ein Zeichen von Reue. Er wollte nicht mehr so weiterleben. Er wollte nicht mehr weiter sündigen. Er war traurig über seine eigene Sünde und konnte Reue empfinden. So eine wichtige Eigenschaft. Denn ohne Reue gibt es keine echte Veränderung. Nur wenn man seine eigenen Sünden bereuen kann, kann man auch zur Buße gelangen und am Ende Gnade vor Gott finden. Und als drittes drückte er Gott sein Bedürfnis nach Gnade aus. Er sehnte sich nach der Gnade Gottes. Wir wissen nicht, welche Sünden er begangen hat. Er war Zolleinnehmer. Wahrscheinlich wird er Menschen betrogen haben und zu viel eingenommen haben und sich selber bereichert haben. Aber er betete zu Gott, vergib mir, sündigen Menschen, meine Schuld. Sein Gebet war überhaupt nicht lang, im Gegenteil. Aber es hatte einen Riesenunterschied gemacht. Es war sehr effektiv. Gott erhebt diejenigen, die sich vor ihm erniedrigen. Und es geht ihm vor allem um die richtige Herzenshaltung. Wir sollen nicht selbstgerecht über andere uns erheben, sondern uns erniedrigen. Und die Haltung des Zolleinnehmers bewegte Gott und machte ihn sogar noch liebenswerter für Gott. Und diese Haltung, wie sie der Zolleinnehmer hatte, wie sie Elisabeth sie hatte und auch Maria sie hatte, und sogar Jesus, der Sohn Gottes, sie schlussendlich hatte, diese Haltung wünsche ich dir, mir und uns allen. Denn wer sich erniedrigt, der wird von Gott erhöht werden. Amen. Gott sei die Ehre und ich wünsche euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest.